Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Wir sind im Jahr 2025 und starten gleich mal mit dem Thema Potenzial. Dazu habe ich zwei Geschichten dabei von zwei amerikanischen Inspirationen, zwei Frauen, zwei New Yorkerinnen. Und dann habe ich einen Artikel gefunden, der den Unterschied zwischen Amerika und Deutschland bezüglich Geld und Erfolg sehr gut beschreibt. Und wir können uns sogar Daten dazu anschauen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, willkommen in 2025. Ich finde, das hört sich ganz schön krass an, wenn ich bedenke, was 2000 so war, dass alle gedacht haben, oh je, die Computerwelt und alles kollabiert. Und jetzt sind wir schon 25 Jahre in diesem neuen Jahrzehnt, Jahrhundert, Jahrtausend, was ist ein Jahrtausend natürlich, unterwegs. Krass. Naja, gut. Und wir haben immer noch keine fliegenden Autos und ja, wir sind immer noch beschäftigt mit den banalen Dingen des Lebens. Da muss ich nämlich immer an Zurück in die Zukunft denken und dachte mir dann immer so, ja, naja, ist noch nicht ganz so, wie die das sich damals vorgestellt haben. Also ich hoffe mal, ihr seid gut rübergerutscht in das neue Jahr. Ich habe zum ersten Mal Silvester im Bett verbracht, also das war auch, ja, hatte ich noch nie. Dafür muss ich erst 44 Jahre alt werden. Und ja, also es war ja so, dass wir in London waren 5 Tage und danach in Deutschland. Und unser Rückflug, es war eine Odyssee. Also 2 Flüge nach London wurden gestrichen. Wir waren schon unterwegs auf der Autobahn nach München. Und mein Vater musste dann umdrehen, weil der Flug auch gecancelt wurde. Also es war ein Hickhack. Und ja, deswegen hier der kleine Tipp, wenn ihr nach Amerika reist und ihr macht einen Stopover irgendwo in einem anderen Land, in London, in Amsterdam, Paris oder sonst wo, immer so buchen, dass es dieselbe Buchung ist. Also es muss immer eine Buchung sein. Manchmal sind es zwar verschiedene Airlines, aber es läuft alles unter einer Airline. Weil dann müssen die sich darum kümmern, dass ihr trotzdem irgendwie ankommt. Wir hatten jetzt einen Roundtrip von New York nach London, weil der günstiger war als nach Deutschland direkt. Und haben dann den Deutschlandflug separat gebucht. Und deswegen hatten wir dann diese Bredouille. Aber ich muss ja sagen, United war extrem kulant. Die haben uns das dann einfach umbuchen lassen. Und statt London konnten wir dann ab Frankfurt fliegen. Mit einer Umbuchungsgebühr von $2. Dass ich sowas nochmal erlebe, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, es war dann das Wunder im Chaos. Ich war happy. Und das Ganze war übrigens wegen Nebel in London. Naja. Ich kann euch auch wirklich London in der Vorweihnachtszeit total empfehlen. Es ist so schön. Es ist ganz anders dekoriert als in New York. Ich finde, New York ist ja sehr bisschen so laute Deko und bunte Deko. Vor allem die Lichter sind immer oft bunt. Und es ist eher so viel Leuchten und Funkeln und Blinken. Und das ist jetzt in London etwas anders, finde ich. Da ist es ein bisschen mehr classy. Das ist alles eher weiß und ein bisschen gediegen und elegant. Und das finde ich ja auch sehr schön. Also die meisten von euch wissen ja, dass der Mike und ich die Hälfte unserer Beziehung in London verbracht haben. Und das war eben total schön, nach Hause zu kommen. Also es fühlt sich immer an wie nach Hause und 5 Tage zu haben. Wir sind viel rumflaniert, haben uns viel angeguckt. Also einfach halt so durch Nachbarschaften geschlendert. Und waren auch in unserer alten Nachbarschaft und dort im Pub. Und haben Freunde getroffen, haben eine Weihnachtsfeier mit Freunden gemacht. Und das fand ich, also es war richtig, richtig schön. Also ich kann euch das wirklich empfehlen. Es ist von Deutschland aus auch nicht so weit. Und wenn ihr mal so ein bisschen so richtig schöne, klassisch elegante Weihnachtsstimmung wollt, ist es wirklich super, super schön. Und vor allem Regent Street, also das ist ja diese Straße, die von Piccadilly hochführt zu Oxford Circus. Die ist so schön dekoriert mit diesen Engeln. Also es ist wirklich toll. Und man kann super gut shoppen in London, finde ich. Also Ja, aber was mich auch geschockt hat, war, dass einige Marken, die ich immer sehr, sehr gerne getragen habe und auch gekauft habe, zum Beispiel Ted Baker oder Karen Miller oder auch, wie hieß die andere jetzt? Das weiß ich schon nimmer. Die sind alle out of business. Also es ist krass, in London ist anscheinend durch die Pandemie ist so eine Mittelschicht an Marken ist irgendwie so ein bisschen weggebrochen. Fand ich traurig, muss ich sagen. Naja, gut. Aber ich finde generell kann man da ganz gut shoppen auch. Also es ist eine wirklich tolle Empfehlung. Weihnachtsstimmung in London ist super, super schön. Ja, und dann waren wir in Deutschland. Ja. Ach ja, ihr wisst ja, wie es ist. Ich bin super gern daheim. Ich bin super gern mit Familie und meine Freunde und bin total gerne in München. Wir waren auch einen Tag in München und sind mit dem ICE runtergedüst und haben ein paar Stunden in München verbracht. Und es war so schön und es war echt, ja, herrlich. Ich habe meine Freundinnen und alle getroffen und ja. Aber irgendwie ist es wirklich so, dass ich mir im Moment das einfach nicht vorstellen kann, dort zu leben. Und das liegt nicht daran, dass ich keine Lust auf meine Family oder meine Freunde hätte, sondern es liegt wirklich irgendwie an dem Mindset. Ich kann es irgendwie nicht richtig erklären, aber ich bin mittlerweile da so anders geprägt, durch Amerika natürlich, dass es mir dort wahnsinnig schwer fällt, da irgendwie Fuß zu fassen. Das ist so komisch. Vielleicht ist es aber auch, wenn man im Ausland lebt, dass man sich halt einfach verändert und die Dinge auch anders sieht. Ich weiß es nicht, aber ja, das finde ich immer irgendwie spannend und irgendwie auch seltsam, weil ich mich dann manchmal auch frage, rutscht man so sehr von sich selbst weg, von dem, was man eigentlich ist, oder findet man so eine neue Version von sich? Ist es einfach normal, wenn man sich weiterentwickelt? Und ich glaube, es liegt auch ein Stück weit daran, dass man neue Erfahrungen macht und sich weiterentwickelt. Und das geht euch, glaube ich, auch so, weil ich habe einen Instagram-Post gemacht fürs neue Jahr, was ihr gerne loslassen wollt und im alten Jahr zurücklassen wollt. Und da kam auch ein paar Mal, dass ihr Menschen zurückgelassen habt im alten Jahr. Und so ging es mir auch. Also ich habe wirklich, und ich bin ein sehr loyaler Mensch. Also mit mir kann man, glaube ich, bis ans Lebensende gehen. Aber es gab so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, nee, da muss ich irgendwie jetzt mal eine Pause einlegen oder das mal unterbrechen oder irgendwie, weil das passt irgendwie nicht mehr. Und das ist super schwer, finde ich. Also irgendwie, wenn der Vibe zwischen Menschen nicht mehr passt, ist das super, super schwierig. Und man will ja auch eigentlich nicht irgendwie dann Sachen irgendwie hinschmeißen. Aber ich finde schon, es ist so, wenn man selbst sich weiterentwickelt und die anderen Personen entwickeln sich ja auch weiter, aber halt in eine andere Richtung. Und das ist ja auch total okay und auch normal. Und ich glaube, es ist auch gut, dann manchmal zu sagen, wir legen jetzt mal eine Pause ein. Und das heißt auch nicht immer für immer. Aber da gab es bei mir jetzt auch wirklich einige Menschen, wo ich das jetzt auch mal gemacht habe. Und andererseits muss ich halt auch gestehen, dass ich natürlich hier auch immer mehr neue Freundschaften habe, die mich halt anders weiterbringen oder anders stimulieren, anders inspirieren. Und ich glaube, es liegt daran, dass wenn wir uns weiterentwickeln, sehen wir die Dinge anders. Wir fühlen die Dinge anders und wir wollen dann auch was anderes. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig. Und das ist auch nicht so schlimm vielleicht, wie wir es immer machen. Und es muss auch nicht immer alles so endgültig sein. Aber es ist auch manchmal wichtig, Projekte abzuschließen oder hinter sich zu lassen und was Neues zu starten. Und auch bei Freundschaften. Und deswegen, also wenn du auch Sachen zurückgelassen hast im alten Jahr, ich gratuliere dir. Das ist keine leichte Sache, aber dadurch schaffen wir auch wieder Platz für neue Ideen, für neue Projekte und für neue Sachen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Prozess. Und wenn es nicht so ist, vielleicht stehen wir dann still. Das wäre ja auch blöd. Ja. Also, in diesem Sinne, willkommen nochmal im neuen Jahr. Und ich wünsche dir ein ganz tolles neues Jahr mit viel, viel, viel Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste, weil die können wir uns nicht kaufen. Und ich möchte mich bei dir bedanken fürs letzte Jahr, dass du mit auf die Reise gegangen bist. Ich wünsche dir tolle Erlebnisse, tolle Abenteuer und dass du dich ausprobierst, dass du Neues probierst, dass du mutig bist und dass du auch mal versuchst, um die Ecke zu denken. Und ja, vielleicht tun sich einfach mal neue Sachen auf. Da komme ich gleich mal noch mal kurz auf meine Astrologie. Übrigens, die nächsten 2 Jahre hängen so ein bisschen zusammen. Also ich finde, 2024 war ja so, als wären 2 Jahre in einem Jahr. Es war ja, mein Gott, war da viel los. Ich finde, es war so, das erste Halbjahr war wie ein Jahr und das zweite Halbjahr war wie ein anderes Jahr. Also es war verrückt. Und jetzt ist es so, dass die nächsten 2 Jahre energetisch zusammenhängen, weil da ganz viel passieren wird. Ich glaube, es wird sehr viel Achterbahn geben, draußen, im Außen. Ich glaube, da wird es etwas wild, aber wir können alle entspannt bleiben. Wir gucken uns das an und justieren uns. Und ich glaube, am Ende ist es alles fürs Gute und auch, dass wir alle aufwachen und einfach unser Ding machen. Ja, deswegen schauen wir mal, was das Jahr so bringt. Und ich kann dir auch noch einen kleinen Tipp geben. Das habe ich dieses Jahr gemacht. Ich habe mir ein Wort ausgesucht für dieses Jahr. Auf Instagram habe ich euch auch gefragt, welches Wort ihr euch vielleicht aussuchen würdet. Und da waren voll schöne Sachen dabei, die mich auch wieder inspiriert haben. Und mein Wort fürs neue Jahr ist behaupten. Das ist, finde ich, ein sehr seltsames Wort. Aber dieses Behaupten, also in mir dockt das total an und das macht was mit mir. Und Diana hat mir da einen Screenshot geschickt gehabt für die Waage Geborenen, was fürs nächste Jahr wichtig ist. Und da war eben das Wort, to make it American, assert, was eben behaupten bedeutet. Und das hat bei mir so eingeschlagen. Danke, Jana. Und ich finde, dieses Wort, das macht was mit mir. Weil behaupten ist für mich echt eine schwierige Sache. Weil entweder schieße ich übers Ziel hinaus. Kennst du das vielleicht auch? Du willst dann endlich mal deine Meinung sagen und deine Grenzen für dich einstehen und dann wird es so ein Riesenpeng, anstatt einfach nur einen simplen Satz zu sagen, wird es dann so ein bisschen dramatisch. Deswegen, oder ich sage halt gar nichts, was dann auch schlecht ist. Deswegen finde ich, behaupten ist so ein schönes, elegantes, normales Ding. Es ist einfach nur so ruhig zu sagen, nee, das passt mir nicht und ich möchte es gerne anders oder ich entscheide mich dafür und dafür. Und ich finde, das ist irgendwie, das ist mein Ziel. Dass ich gelassener werde und direkter meine Sachen sagen kann. Also, deswegen kann ich dir empfehlen, such dir ein Wort für dieses Jahr, auf das du immer wieder zurückkommen kannst und das dich so ein bisschen durch das Jahr leitet. So. Und was gibt's noch? Ach ja, es gibt eine interessante Sache, die ich euch erklären wollte, die ich nämlich in dem Podcast mit der Patricia, die hat den Podcast Kopfsache. Dort war ich auch schon 2 Mal zu Gast. Könnt ihr mal reingucken bei ihr. Und ich finde, wir haben immer total interessante Gespräche. Und wir hatten dieses Thema auch, um das jetzt gleich geht. Und es ist wirklich witzig, weil sie hat mir jetzt einen Artikel geschickt von der FAZ und es erklärt nochmal das, über was wir gesprochen haben und über was ich auch oft in Podcasts spreche, dieses, was ist in Amerika so anders als in Deutschland, warum ist das Mindset anders, warum sind die Menschen anders gepolt und das erklärt es nochmal so gut und ja, deswegen machen wir uns jetzt alle mal schlauer. Ich werfe euch auch ein paar Daten um die Ohren, aber es ist wirklich interessant und erklärt auch einiges, über was ich hier schon öfters gesprochen habe. Und zwar, wie ist das jetzt? Sind die Amerikaner reicher als die Deutschen? Und was ist jetzt genau der Unterschied zwischen diesem ganzen Arbeitsleben und das Leben in Amerika und warum haben wir in Deutschland oft das Gefühl oder auch in Europa oder in anderen Ländern, dass Amerika immer noch so ein bisschen, was so Erfolg angeht, so ein bisschen noch immer so the dream ist, ne? So das Traumland, wo man hinziehen möchte. Politisch vielleicht jetzt nicht so, aber naja, wo ist das momentan schon toll, ne? Deswegen, also, es gab einen Bericht in der FAZ und da ging es jetzt darum, sind die Reichen, die Reichen sind reicher, ja, die Amis wirklich reicher, und das fand ich wirklich extrem interessant. Also, die Wirtschaftsleistung in den USA pro Person ist 50% höher als in Deutschland. What? Also das finde ich krass. 50% höher pro Kopf, was jeder Mensch erwirtschaftet. Das ist, finde ich, echt richtig viel. Jeder Amerikaner erwirtschaftet ca. 30.000 Euro mehr als ein Deutscher. Das ist voll ordentlich. Das ist für manche Leute irgendwie ein Gehalt im Jahr. Also unterste Grenze oder was. Das ist voll schon hui. Und das Leben und die Unterhaltskosten in den USA sind definitiv teurer als in Deutschland. Und trotzdem können sich Amerikaner 20% mehr kaufen als Deutsche. Das finde ich auch viel. 20%. Ich meine, Amerika lebt ja vom Konsum. Die Wirtschaft ist 70% Konsum, was ich auch irgendwie absolut absurd finde. Aber gut, hat man schon mal. Aber das sind schon Zahlen, da habe ich ganz schön geschlackert mit den Ohren. Huiuiui. Und sogar in Mississippi, das ist der ärmste Bundesstaat in den USA, können sich die Leute immer noch mehr leisten als in Deutschland. Hä? Also das finde ich krass. Und das ist jetzt übrigens alles auch kein Fitzefatze. Das ist von der FAZ und von dem Ökonom Jakob Kierkegaard. Das möchte ich jetzt mal kurz hier anmerken, weil mir wurde ja schon mal von einem Herren gesagt, dass meine Quellen nicht stimmen und dass ich doch die bitte überprüfen sollte. Das ist aber eine andere Nummer, deswegen hier die Quelle. Könnt ihr ja selber nachlesen, ne? Gut. Also, und was ich jetzt auch mega spannend finde, ist, dass nach der Pandemie die amerikanische Wirtschaft dreimal so schnell gewachsen ist wie die anderen G7-Länder. Ich war dann nur so, okay, welche waren jetzt nochmal diese G7-Länder? Ich habe sie so ein bisschen zusammengestammelt, aber dann war ich mir wieder mal nicht sicher. Deswegen, wir wiederholen nochmal. Deutschland, UK, also Großbritannien, Kanada, Italien, Frankreich, Japan und eben die USA. Also, dreimal so schnell gewachsen, die USA, als die anderen. Das ist ganz schön crazy. Und vor allem liegt es aber an 7 Firmen in den USA. Das ist Alphabet, das ist der Mutterkonzern von Google, Amazon, Apple, Meta, das ist ja Facebook, Instagram und so, Microsoft, Nvidia, das ist eine amerikanische Firma, die Chips für Computer herstellt. Die sind durch die Decke gegangen. Und Tesla. Und zusammen sind diese 7 Firmen 18 Billionen Dollar wert. Und damit, haltet euch fest, 9-mal so viel wie alle 40 deutschen Unternehmen am Aktienindex DAX. Ja, da guckst du, ne? Jetzt sagen natürlich viele, USA ist eine Blase, weil es geht immer nur um diese 7 Riesenfirmen und diese Firmen kaufen halt alles Mögliche auf und es wird so ein, ja, so ein bisschen so ein Riesending. Und es ist ja immer so ein bisschen so ein, naja, es ist nicht so toll, glaube ich, ne? Wenn die so viel Power und so viel Macht haben. Aber okay, es wird halt in den USA extrem viel investiert. Und ja, das ist wirklich, finde ich, super spannend. Dann, was haben wir denn noch hier ein bisschen an Daten, damit wir uns da mal ein bisschen ein Bild von machen können? Mensch, wir starten ins neue Jahr. Mensch, so richtig, du, wir hauen uns jetzt so richtig hier intellektuell um die Ohren. Aber dann können wir dieses Jahr mitreden, ne? Wenn jemand was sagt, dann hast du die Zahlen parat. Kannst du gleich sagen, ja? Also pass mal auf. Also, in den USA wurde viel mehr in Forschung und Entwicklung investiert als in Deutschland. Und das Krasse ist, Deutschland hat in die Bildung 185 Milliarden Euro gesteckt. Und die 7 Unternehmen in den USA haben 240 Milliarden in Forschung und Entwicklung gesteckt. Also, wisst ihr, was ich meine? Diese Zahl ist so riesig, dass sogar ganz Deutschland, was ganz Deutschland in die Bildung steckt, ist weniger als diese 7 Unternehmen in Forschung und Entwicklung stecken. Es ist einfach nur absurd. Die USA steckt 6-mal so viel in Hightech-Investitionen als in Europa. Das ist schon, das ist eine Nummer, ne? Ja. Und jetzt geht es ja auch darum, zum Beispiel, und ich habe das mit Mike ein paar Mal immer wieder mal gehabt, dass ich gesagt habe, ich verstehe einfach nicht, warum so viel Innovation aus den USA kommt. Und ich meine, Deutschland zum Beispiel ist ein Land mit Ingenieur und Wesen und also Erfindungen und wir haben riesige Autofirmen und irgendwie hinken wir so hinterher. Ich kapiere das einfach nicht. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass irgendwie so Innovation und so ist irgendwie, weiß ich auch nicht, ist irgendwo ist stecken geblieben. Und darüber ging es eben in dem Artikel auch. Warum gibt es in Europa zum Beispiel kein Amazon oder kein Nvidia, wie diese Chips eben? Und in dem Artikel ging es darum, dass es wahrscheinlich auch daran liegt, dass Europa Scheitern hart bestraft. Und das ist was, das sage ich ja auch schon immer. Erstens ist es in Amerika viel einfacher, was zu gründen, also eine Firma zu gründen. Und zweitens, wenn es nicht klappt, kannst du dich echt vorher mit einer LLC zum Beispiel, mit einer Limited Liable Company, also absichern, dass es einfach nur dann das Geld von der Firma ist und fertig. Und es kommt nicht an dein Eigentum ran. Und das ist halt in Deutschland der Unterschied. Also in Deutschland, wenn du bestraft, also wirst du ja wirklich bestraft, wenn deine kleine Firma da irgendwie bankrott geht, dann bist du ja irgendwie so nach dem Motto hier an die Wand und Steine beschmeißen. Also ich empfinde es so. Ich meine, du musst da irgendwie voll krass in die Insolvenz gehen und das ist eine Riesensache. Und ich finde auch, es ist so viel Charme dahinter und es ist so, auch finde ich von der Gesellschaft so, ja, bist halt gescheitert, gell? Ich finde, ich weiß nicht, was das ist. Und das ist ja ein großer Unterschied mindsetmäßig zu den USA. Dass hier ist es ja immer so, ja, go for it, just do it, just give it a try. Also probiert es doch einfach aus. Und wenn du es aber nicht, wenn es nicht klappt, dann ist es auch kein Ding. Dann ist es so, ach ja, aber du hast es probiert. Und es liegt aber, glaube ich, genau in diesem Hintergrund, weil man weiß, was steckt dahinter. In Deutschland ist es eben wahnsinnig schwer und du hängst da ewig lang drin. Und in den USA geht es irgendwie zügiger, dass das abgewickelt wird. In Europa kostet es 10-mal mehr, ein Geschäft aufzubauen, also eine Firma aufzubauen, als in den USA oder in China. Finde ich auch heftig. Und die USA erlaubt auch radikalere Strategiejustierungen. Das ist natürlich jetzt so eine, das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwertchen, ne? Also ich meine, in Deutschland und so haben wir halt das Arbeitsschutzgesetz, was ja sehr gut ist. Damit kannst du halt auch nicht so leicht Leute entlassen und ne? Das geht halt nicht. Also du kannst nicht einfach sagen, so, das mache ich jetzt nicht mehr, ich entlasse jetzt da 10.000 Leute und dafür tue ich jetzt meine Strategie ändern und hole jetzt irgendwie 5.000 Computeringenieure. Das geht halt nicht so schnell. Und in Amerika geht es aber halt viel schneller. Da bekommst du dann eine Abfindung und wirst entlassen. Und dann können die halt das eingesparte Geld am Ende nehmen und in was Neues investieren und die Strategie ändern. Das ist halt auch ein Riesenunterschied. Kann man jetzt so oder so sehen. Was da jetzt natürlich für den Bürger an sich ist, das Arbeitsschutzgesetz sicherlich besser. Ja. Also das finde ich jetzt auch super spannend. Und der Amerikaner ist also produktiver und arbeitet länger als der Deutsche. Und die Arbeitsstunde ist in Amerika auch produktiver. Und das, ich kann nicht jetzt nur von New York sprechen, das finde ich stimmt total. Ich erzähle euch das ja auch immer wieder, diese Effizienz hier, das ist manchmal wirklich nur noch, also es ist verrückt, wie effizient manche Dinge hier ablaufen. Es ist alles so optimiert, es ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, also das ist schon manchmal echt verwunderlich. Und die Amerikaner gründen dadurch natürlich auch mehr. Und jeder 50. Amerikaner hat ein Unternehmen, manchmal auch nur nebenbei. Und das ist doppelt so viel als in Deutschland. Ja. Aber im Gegenzug können wir halt auch sagen, dass der Wohlstandsfaktor in Deutschland besser ist. weil halt natürlich das soziale Netz ganz anders ist. Man ist besser abgesichert. Es gibt eine gescheite Kinderbetreuung. Es gibt mehr Urlaub. Und ja, es gibt in Deutschland auch weniger Armut. Die Work-Life-Balance ist besser. Die Umweltpolitik ist besser. Also das kann ich wirklich unterschreiben. Also mir ist das jetzt nochmal aufgefallen, wie ich in Deutschland war. Also wir machen so viel für die Umwelt, Leute. Wir könnten eine Pause einlegen, theoretisch, weil die anderen sind alle hinterher. Also die USA ist ja sowas von hinterher, finde ich, was Umwelt angeht. Hier wird ja an jeder Ecke irgendwie so eine Plastiktüte reingedrückt, hier umsonst. Und Plastik hier, Plastik dort. Es ist wirklich krass. Also das ist in Deutschland wirklich viel, viel, viel besser. Also ja, also umweltpolitisch können wir die Welt nicht retten, das kann ich euch sagen. Da können wir nicht alleine machen. Da müssen andere schon mitziehen. Also da ist die USA wirklich, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ist mir wurscht. Ja, wirklich krass. Genau. Also Gesundheit ist besser in Deutschland, hieß es in dem Artikel. Und soziale Netz natürlich. Frauen sind besser bezahlt. Ja, okay. Und die Ungleichheit ist geringer. Das glaube ich auf jeden Fall. Also hängt halt wieder mit dem sozialen Netz zusammen. Und dann habe ich jetzt noch die letzten zwei Daten für euch für dieses Jahr, dass ihr ein bisschen punkten könnt bei anderen. In den USA leben laut der Weltbank 1,25%, das sind über 4 Millionen Menschen, von weniger als $2,15 am Tag. Das ist schon hart. In Deutschland sind es nur 0,2%, die unter der Grenze leben. Also das ist schon heftig. Ja. Ja, also wir können wirklich festhalten, die Amis arbeiten mehr und sind auch produktiver, erwirtschaften dadurch mehr Geld, können auch mehr Geld ausgeben, aber die Work-Life-Balance und so weiter ist definitiv das Opfer dafür. Und da kann man jetzt halt sagen, was gefällt mir besser, was gefällt mir nicht. Und ich glaube aber unterm Strich, wenn du einen guten Job hast oder wenn du ein Unternehmen hast, das gut läuft, sind die Chancen hier besser. Und da könnte ich jetzt noch ein kleines Plädoyer mal abgeben. Wenn du dir überlegt hast, ob du nebenbei ein kleines Unternehmen gründest und wenn es nur Tassen drucken und verkaufen ist oder T-Shirts bedrucken oder irgendwas, was du herstellst, verkaufen oder digitale Produkte oder Coaching oder irgendwelche Sachen, die du super gerne machst, mach das. Ich kann es euch nur immer wieder, denkt da amerikanisch, gründet ein kleines Unternehmen und ihr wisst ja, ich bin mein Leben lang selbstständig, ich war noch nie offiziell angestellt. Deswegen, wenn ihr einen Job habt, wo ihr angestellt seid, macht nebenbei was auf für euch und ja, einfach für euch zum Spaß, um ein bisschen was dazu zu verdienen, um zu wachsen, um euch auszuprobieren, um ein Hobby zu machen, also dass euch irgendwie, also ihr wisst ja, was ich meine, Mensch, also go for it, macht es einfach. Und weil ich finde so, dass es gibt einem so viel, dieses Selbstständigsein, also ein Teil, und wenn es nur ein Teil ist, wenn es nur 10% sind, weißt du, von deinem Leben, das selbstständig ist im Beruflichen. Es gibt einem so viel, man lernt so viel, man muss sich herausfordern. Und der Wachstum, der Persönlichkeitswachstum, der da stattfindet, das ist wirklich unbezahlbar. Also selbst wenn du nicht viel einnimmst, lohnt sich das trotzdem. Also das kann ich euch wirklich empfehlen für dieses Jahr. So. Ja, also genau, das waren jetzt mal so ein paar Sachen fürs neue Jahr, paar Daten. Und ich komme ja immer wieder zurück darauf, aufs Mindset. Ich weiß, es ist ausgelutscht. Und die Mindset-Mastermind-Gruppe startet übrigens am 8. Januar, falls noch jemand dazukommen will. Alle von der November-Gruppe sind wieder dabei. Das freut mich riesig. Die Testimonials könnt ihr auf der Sales-Page lesen. Die ist ja immer wieder in den Stories verlinkt. Und also allen hat es so gut gefallen, dass alle wieder mit dabei sind. Da freue ich mich riesig. Und dann hoffe ich, dass noch ein paar neue dazukommen, weil wenn wir uns innerlich ausrichten auf ein gewisses Ziel und auf einen gewissen Weg. Das heißt, wenn wir die Brille wechseln, durch die wir die Welt anschauen, wird die Welt sich uns auch anders präsentieren. Das ist einfach so. So wie du nach außen blickst, so präsentiert sich das alles zurück. Und da können wir was dran machen und da können wir dran arbeiten und dann kann man da auf jeden Fall was machen und was verändern. Und jetzt habe ich noch zwei kleine Inspirationsgeschichten für euch aus New York für dieses Jahr von zwei Frauen, einer Frau und einem Mädchen. Zuerst, ihr kennt doch viel, also viele von euch kennen sicherlich Fearless Girl, oder? Also Fearless bedeutet ja angstfrei, das angstfreie Mädchen. Und dieses Mädchen ist eine Statue und sie steht in der Wall Street. Also im Finanzsektor, Bereich, Nachbarschaft, der, wo die, oh Gott, jetzt kommen wir wieder ins Stottern hier. Get it together, Susie. Also die Wall Street ist ja in Downtown Manhattan das Finanzdistrikt für Amerika. Dort ist die Börse und genau. Und das ist also das Symbol so des Kapitalismus, ne? In der Welt und auch in Amerika. Und seit 2017 steht diese kleine Statue, Fearless Girl, an der Wall Street in New York. Und sie hat also eine sehr selbstbewusste Haltung. Sie steht so da, hat ihre Hände in die Hüften gesteckt, oh Gott, und guckt so leicht nach oben und ist so total angstfrei und frei nach dem Motto, was willst du überhaupt von mir? Du kannst mir gar nichts anhaben. Und also ich liebe diese Statue und ich finde die so inspirierend. Sie stand vorher gegenüber vom Charging Bull. Das ist eine weitere berühmte Statue. Das ist so ein Bulle und viele wollen dann da immer hin und wollen dem seine, hier, wie sagt man denn das jetzt korrekt? Ich glaube, es gibt kein Korrekt. Also die Hoden des Bullen werden dann oft angelangt als Symbol von so Reichtum und Glück und so weiter. Und also das ist so das Bild für den puren Kapitalismus. Und am Anfang stand sie diesem Bullen gegenüber. Und sie wurde jetzt aber umgestellt und steht genau gegenüber von der amerikanischen Börse. Ich finde, da passt sie viel besser hin und da ist auch mehr Platz und da ist sie so für sich alleine auch. Und ich finde das Bild allein auch schon total kraftvoll, dass sie sich gegen den Kapitalismus stellt. Also finde ich super. Und ja, und die Statue ist gemacht worden von der Künstlerin Kristen Wispel. Und lustigerweise wurde die aber initiiert von einer Investmentfirma State Street Global Advisors. Das finde ich jetzt wieder lustig, dass die das initiiert haben, dass da so eine Statue hinkommt. Naja gut, da kann man jetzt auch wieder sehen, wie man will, ne? Genau, und sie soll eben aber hinweisen auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Förderung von Frauen in Führungspositionen. Ja, also ich finde die eben voll super, weil die ist so, die hat so Mut und ist standhaft, die lässt sich nicht wegrütteln und die bleibt da einfach stehen. Und ich finde, die ist so ein schönes Symbol, ja, dass wir uns irgendwie so immer wieder mal herrufen können. Und selbst, ich finde, wenn man sich selbst mal so hinstellt, kannst du mal ausprobieren, es ist so lustig, wie der Körper uns eine Stimmung erzeugen kann, wenn man sich hinstellt, Beine hüftbreit, die Hände eingestützt in die Hüfte, Brust raus und das Kinn leicht nach oben. Das macht was mit einem. Man fühlt sich anders. Also wenn du irgendwie eine Situation vor dir hast, ein Meeting, irgendwas, wo du weißt, du musst jetzt stark und mutig sein, geh auf die Toilette, mach die Tür zu, stell dich da rein, mach hier Fearless Girl Pose, ne? Atme ein paar Mal tief ein und aus und dann go for it. Und dann zeigst du allen, wie es geht. Also ja, finde ich so eine tolle Inspiration und ja, wollte ich euch mitgeben für das Jahr. Und die zweite Inspiration, die ich euch gerne mitgeben würde, ist Emily Warren Röbling. Das ist die Dame, die die Brooklyn Bridge vollendet hat. Es gibt jetzt auch in Dumbo unterhalb der Brooklyn Bridge, das ist ja alles jetzt neu gemacht. Der Brooklyn Bridge Park ist jetzt ein bisschen verändert worden. Unter der Brooklyn Bridge gibt es im Winter jetzt so eine Eisbahn und das ist jetzt alles schöner gemacht worden, dass man da richtig entlang flanieren kann. Und da gibt es jetzt auch so eine Tafel, wo sie auch abgebildet ist und wo sie auch erwähnt wird. Und das finde ich voll schön. Das muss ich euch mal fotografieren. Und das habe ich letztens wieder gesehen und dachte mir so, ah ja, genau, stimmt ja. Sie war diejenige, die die Brooklyn Bridge vollendet hat. Es war also so, dass ihr Mann, der Washington Röbling, der hat die Brooklyn Bridge gebaut. Das war ein Ingenieur und der hat deutsche Herkunft. Der ist zweite Generation gewesen, Immigrant. Und seine Familie kam ursprünglich aus Mühlhausen in Thüringen gewesen, glaube ich jetzt. Also damals Prussia. Und genau, die sind also damals rübergekommen und er ist zweite Generation, deswegen aber der deutsche Nachname Röbling. Und die haben ganz schön viel gegründet, die haben auch einen Ort in Pennsylvania gegründet, wo dann dieser Washington auch geboren ist. Und genau, also er hat die Brooklyn Bridge gebaut und er wurde dann aber krank und zwar mit einer Kompressionskrankheit. Das hat man, wenn man zum Beispiel tauchen geht und so weiter. Also tief tauchen. Und damals hatte er das bekommen, weil er in den Tunneln war vom East River. Und die wurden ja damals gebaut. Und da hat er diese Krankheit bekommen und konnte dann die Bauleitung nicht selbst beenden von der Brooklyn Bridge. Und seine Frau, die Emily Warren, hat ihm aber schon immer geholfen, war schon immer mit so dabei. Und die hat dann die Brooklyn Bridge fertig gebaut. Genau. Also der Washington, ihr Mann, hat das schon noch mit überwacht und so weiter und hat es mit ihr zusammen so weitergemacht. Aber sie hatte die Verantwortung. Sie war vor Ort. Sie hat alle Besprechungen gemacht. Sie hat die Baufortschritte überwacht. Also ja, sie hat das alles mit den Bauarbeitern kommuniziert, mit den Ingenieuren. Sie hat technische Entscheidungen getroffen und ja, sie war die Bauleiterin im Endeffekt. Und sie war also wirklich die erste Frau, die so eine Rolle hatte bei einem Ingenieursprojekt. Und also ich finde das richtig cool, ja. Die Brooklyn Bridge hat übrigens 13 Jahre gedauert, die zu bauen. Ja. Und was ich daran jetzt so spannend finde, ist etwas, das ich öfters erzähle. In Coachings oder in der Mindset-Gruppe habe ich das auch schon erzählt. Was ich festgestellt habe und was ich auch gelernt habe von den Ausbildungen, die ich gemacht habe und auch von meiner Bühnenerfahrung und so weiter. Unser Potenzial, das kommt nicht einfach so raus. Das muss rausgequetscht werden aus uns. Also das ist jetzt nicht so, dass wenn du irgendwie dein Leben so weiterlebst, dann macht dein Potenzial gar nichts. Das liegt brach. Wenn du das aktivieren willst. Und jeder von uns hat ein ganz eigenes, individualistisches Potenzial. Ich glaube, wir haben alle so ein, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber deswegen bist du ja auch da, gell? Ich glaube, wir haben alle so ein Saatkernchen in uns. Das ist ganz besonders und das haben nur wir. Also ich habe ein anderes als du und meins ist ganz einzigartig und es gibt es so nur einmal. Weil nur ich die Welt sehe und die Erfahrungen so habe, wie ich sie habe. Und du genauso. Und wenn wir dieses Saatkorn düngen und darum kümmern, dann kann das in unser Potenzial wachsen, glaube ich. Und unser Potenzial muss aber aktiviert werden. Und es wird dann aktiviert, wenn wir herausgefordert werden. Das kommt nicht beim Kuchenbacken. Also, das war jetzt ein blödes Beispiel. Beim Kuchenbacken backen vielleicht schon. Weil wenn du dann Konditorin wirst und geile Torten machst, dann wird dein Potenzial schon rausgequetscht. Das muss ich jetzt gestehen. Also, aber du musst dich eben herausfordern. Du musst versuchen, den besten Kuchen überhaupt zu backen. Oder die beste Torte. Also ihr wisst, was ich meine. Aber eben das Potenzial wird herausgequetscht, wenn wir etwas Neues machen, wenn wir etwas machen, was wir vorher vielleicht noch nicht so gehabt haben. Ich meine, und bei ihr ist es jetzt total schön, finde ich, zu sehen, weil sie war zwar mit dabei, aber sie war so ein bisschen im Hintergrund und hat ihm geholfen und ihr Potenzial wurde aber total aktiviert, weil sie auf einmal in die erste Reihe geschoben worden ist. Sie musste die Verantwortung übernehmen, sie musste alles leiten und sie hat es mit Bravour gemacht. Ihr Potenzial wurde entfacht. Und ihr kennt das vielleicht selbst auch, wenn das Leben irgendwelche Umstände hat, manchmal auch leider nicht so schöne, dass du irgendwie so voll alles in dir aktivieren musst, weil es schwierig wird und herausfordernd wird. Aber das sind halt oft die Wachstumsmomente. Und anstatt zu warten, dass die kommen, jetzt kommt mein Bike-Mike vom Radeln, ich muss mal kurz unterbrechen. Okay, ich habe gleich noch eine andere Story vom Bike Mike für euch als Inspiration, aber wir wollen jetzt die vorige noch zu Ende bringen. Also, genau, also von der Emily Röbling, das Potenzial wurde eben rausgequetscht und aktiviert, weil sie herausgefordert wurde. Und eben, wir können warten, dass das Leben uns irgendwelche krassen Sachen schickt und wir müssen ins Potenzial kommen oder wir erzeugen es halt einfach selbst, indem wir aus dem Quark kommen und aus unserer Komfortzone ein bisschen uns rausbewegen und einfach mal was Neues probieren. Wie zum Beispiel einen Kuchen backen. So. Oder ihr probiert mal neue Rezepte aus. Oder ihr lernt ein neues Hobby. Oder also irgendwas anders und neu oder nächstes Level, damit etwas in euch aktiviert werden muss. So. Das ist meine Inspiration für dieses Jahr für euch. Und jetzt haben wir noch eine schöne Story vom Bike Mike. I'm gonna tell them the story you just told me, because it's so New York. Okay. Er war gerade radeln und er hatte ein sehr erfolgreiches Radeljahr letztes Jahr übrigens. So what were your stats last year again? Er sagt sie uns, weil er war wirklich sehr, sehr gut letztes Jahr. Okay, ich habe jetzt die Zahlen. Also, es ist ja so, der Bike Mike heißt Bike Mike, weil der in der Pandemie angefangen hat zu radeln. Und letztes Jahr im März war er in Mallorca auf einem Radlcamp für eine Woche und das hat irgendwie, glaube ich, sein Leben verändert. Der ist seitdem ein anderer Mensch, muss ich echt sagen. Also er hat seinen Lifestyle verändert, indem er gesünder lebt, nicht mehr so viel weggeht, kaum Alkohol trinkt, wirklich sich fokussiert auf Lifestyle und Sport und eben Radfahren. Und hat letztes Jahr wirklich coole Stats bekommen. Also er ist 7000 Kilometer geradelt, hat 45.000 Höhenmeter. Und für ihn sind es eben Zahlen, die er vorher noch nie hatte. Mit irgendwas. Und sein Potenzial wurde eben in diesem Camp herausgefordert. Ich weiß noch genau, er ist da hingekommen und hat gesagt, oh Gott, die Leute sind alle so gut hier. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Und er war am Ende, glaube ich, Dritter im Camp.
You were third, right, in the camp in Mallorca?
Second.
Der Zweite ist er geworden.
The first loser.
What?
The first loser.
The first loser. Also er war am Anfang so, ich weiß noch, wie er mich angerufen hat. Er hat gesagt, oh Gott, was habe ich gemacht? Die sind alle so gut hier, weil alle haben halt aufgesprochen und die sahen fit aus. Und er hat sich gedacht, oh nee, oh nee. Und am Ende war er Zweiter. Also sein Potenzial wurde in dieser Woche so aktiviert, dass er also über sich hinausgewachsen ist. Und jetzt erzählt er mir gerade eine Story aus dem Park. Und es ist so typisch New York. Also er ist jetzt radeln gewesen im Park, hier in Prospect Park. Und das ist halt immer so eine Runde, die man dreht. Und da ist halt auch bergab und auch bergauf. Und er hat dann zwei Typen gefunden, mit denen er ab und zu fährt. Weil die haben immer so organisierte Gruppen, die manchmal zusammenfahren. Und da ist halt einer dabei. Der hat halt so ein krasses Fahrrad, so in rosa. Und es kostet irgendwie $16,000. Und das ist halt ein Hardcore-Fahrradfahrer. Und den und noch einen anderen hat er getroffen. Und dann ist er halt mit denen zusammengefahren. Und irgendwann haben die ihn aber dann halt natürlich abgehängt. Und er hat sich gedacht, nee, das lasse ich nicht zu. Und hat sich so angestrengt, dass er also wieder aufgeholt hat und dann wieder hinter den beiden war und mitgefahren ist. Und am Ende, als er dann also abgebogen ist, um seinen Ride zu beenden, ist er dann vorgefahren und hat zu den beiden gesagt, danke ihr zwei fürs Pushen und ist weg. Also hat die Ausfahrt genommen. Und das ist so typisch New York, sagt er, weil du triffst halt einfach Leute, die einfach so krass gut sind in irgendwas. Und das ist jetzt, sag ich mal, in Anführungszeichen nur Fahrradfahren, ja. Und die pushen dich aber wieder. Und da kommt wieder dein Potenzial raus. Und nur weil er die getroffen hat und weil er angespornt wurde und gepusht hat, hat er den besten, die beste Wattzahl gehabt in einer Stunde, die er jemals hatte. Also so viel wieder mal zum Thema Potenzial. Wie passend. Ja, also ich glaube, wir können wirklich über uns hinauswachsen, wenn wir uns einfach auch manchmal Leute suchen. Jetzt komme ich wieder zum Anfang zurück. Jetzt schließt sich der Kreis. Es ist halt manchmal auch so, dass wir uns Leute suchen müssen, die uns ein bisschen herausfordern oder wo wir sogar merken, okay, die sind besser in was oder weiter in irgendwas. Das ist natürlich oft unangenehm, aber diese Leute sind die, die uns anspornen und die uns weiterbringen. Ja? Also ich glaube, solche Menschen sich zu suchen, ist extrem, extrem wichtig. Also ich nehme da immer so viel mit von diesen Leuten und von einigen Freundinnen hier, die einfach total erfolgreich sind und spornt mich dann halt auch total an. Also kann ich euch wirklich empfehlen, sucht euch auch Leute, die euch ein bisschen ungemütlich fühlen lassen, sag ich mal. So, also jetzt wünsche ich euch einen schönen Start ins neue Jahr und schauen wir mal, was uns alles für lustiger Schabernack dieses Jahr einfällt. Wenn du dieses Jahr nach New York City reist, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Reiseführer kaufst. Der ist digital erhältlich, wird jedes Jahr aktualisiert und du bekommst dann immer auch das Aktuelle zugeschickt. Und ja, ansonsten, let's rock this year, my friends. Und macht euer Ding und ich wünsche uns allen ein wunderbares, tolles, cooles, erfolgreiches und lustiges 2025. Liebe Grüße und ciao, ciao aus Brooklyn.